Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute begrüße ich Sie zu unserem Winter-Special, eine Winter-Special-Podcast-Reihe. Angelehnt an unsere Summer School begleiten wir Sie nun durch den Winter. Egal, ob es draußen regnet, stürmt oder wunderschön schneit, ob Sie durch den Schnee stiefeln oder vor dem Kamin sitzen. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise durch die Regulatorik. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was soll denn daran spannend sein? Bleiben Sie dran und hören Sie rein. Es geht gleich los. Für dieses Winterspecial konnte ich Arne von Hofe gewinnen. Er hat mit seinem MBA-Abschluss einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Sustainability Management gewählt und sowohl in den USA als auch in Deutschland studiert. Sein Schwerpunkt in der heutigen Tätigkeit liegt unter anderem auf der Zwillingstransformation und der Frage, wie die Digitalisierung als Wegbereiter für die nachhaltige und zirkuläre Transformation auf Unternehmens- und Systemebene genutzt werden kann. Ein absoluter Spezialist für diese Reihe. Ich freue mich auf dieses Winterspecial und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Arne, wir haben heute unsere letzte Folge von unserem Winterspecial vor uns. Ich freue mich sehr, dass du immer noch dabei bist und bildlich gesprochen sitze ich quasi mit Tee vor dem Kamin und freue mich auf diesen Podcast. Wie sieht's bei dir aus? Hat der Schlitten seinen Einsatz gefunden in der Zwischenzeit?
Er hat's. Meine Jungs sind schon ein paar Mal hier ins Gebüsch reingerast. Alles beste Ordnung. Tatsächlich ist das Bild bei mir ähnlich. Ich halte hier auch einen schönen dampfenden Tee in der Hand. Ja, und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich für das Thema Regulatorik hier nochmal zuschalten.
Sehr gut, vielen Dank. Wir haben heute tatsächlich nochmal das Thema, aber natürlich ein bisschen anders aufgegliedert, denn wir wollen uns heute mit der Zukunft der Kreislaufwirtschaft beschäftigen und da geht es um die Einordnung regulatorischer Entwicklungen. Und da möchte ich gerne mit dir besprechen und von dir erfahren, was sind denn die Ziele des EU-Aktionsplans Kreislaufwirtschaft und der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie?
Ja, gerne. Dann starten wir doch mit dem EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Der ist ja bereits 2020 veröffentlicht worden oder gelauncht worden. Der ist ja auch Teil des europäischen Grünen Deals. Wir sind in den anderen Podcasts da immer wieder drauf zu sprechen gekommen, was nicht überrascht, weil der das der strategische Rahmen für all diese Initiativen ist. Und eigentlich Ziel dieses Aktionsplans ist im Kern, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, also den absoluten Ressourcenverbrauch zu reduzieren, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und die Abfallmenge zu minimieren. In einem Makrokontext, also wirklich in so einem übergeordneten Bild, geht es im Kern bei dem zirkulären Wertschaften darum, dass die Wertschöpfung zunehmend oder sogar vollständig von der Ressourcennutzung entkoppelt ist. Das ist ein Idealzustand. Ein sehr konkretes Ziel daraus ist, dass der Anteil der Sekundärrohstoffe am Gesamtrohstoffverbrauch in der EU bis 2030 verdoppelt werden soll. Von 2020, da lag er so bei 11,5% auf ca. 23% in 2030. Und da denkt man natürlich zunächst auf 23%. Das klingt aber noch nicht gerade wie eine vollständige Kreislaufwirtschaft. Da sieht man aber, das gilt schon als ausgesprochen ambitioniert. Und da muss man dann eben immer sehr in die Produktgruppen auch reingucken. Ne? Also bei Altglas oder Altpapier hat man heute schon 70-80% oder bei Aluminium, glaube ich, deutlich über 90. Aber dann gibt es eben eine ganze Menge andere Stoffe, bei denen sind die Zahlen dramatisch schlecht.
Okay, und da steigen wir nämlich tatsächlich ein. Welche regulatorischen Maßnahmen und Produktgruppen stehen denn da im Fokus?
Guter Punkt. Ich habe gerade gedacht, dass bevor wir vielleicht auf die Produktgruppen eingehen, es noch wichtig ist, du hattest ja auch nach der NKWS gefragt, also nach der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Die holen wir am besten deshalb mit ein, weil die sehr eng mit dem EU-Aktionsplan verdrahtet ist. Also die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die ist am 4. Dezember 2024 verabschiedet worden von der Bundesregierung und die setzt eben genau auf dem EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft auf, hat aber nochmal, was die Spezifikation der Ziele angeht, schon nochmal etwas konkretere oder andere, würde ich sagen. Der Primärrohstoffverbrauch pro Kopf, pro Person in Deutschland soll bis 2045 auf 6 bis 8 Tonnen gesenkt werden. Aktuell sind wir bei 16 Tonnen. Kann man sich ja, wenn man sich so ein Auto vorstellt, denkt man, okay, pro Person, das ist schon mal eine Ansage. Und der Einsatz von Sekundärrohstoffen deutschlandweit soll analog zum EU-Ziel bis 2030 verdoppelt werden, ungefähr auf 25%. Und ja, natürlich ist ein strategisches Ziel und das macht sehr viel Sinn, ist, dass wir unabhängiger von Rohstoffimporten werden, vor allem wenn es um kritische, strategische Rohstoffe geht. Wir denken da natürlich schnell an alles, was auch vielleicht aus China kommt, wo wir Abhängigkeiten teilweise im 90-Plus-Bereich haben und da geht es um die Technologiesektoren der Zukunft, also auch für die grüne Transformation. Und da macht es natürlich sehr viel Sinn, da mehr hier bei uns, was schon im Umlauf ist, wieder zu nutzen, auch um geopolitisch etwas unabhängiger zu sein. Ja, als letzten Punkt, ich bin das letztens auf einer Veranstaltung gefragt worden, da sagte jemand, ja, warum brauchen wir denn überhaupt eine Kreislaufwirtschaft? Warum? Relativ simpel, weil es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie man Nachhaltigkeit im Kern in den Griff kriegen kann. Also das sind, so nennt man diese Grundstrategien. Entweder man setzt auf das Modell Effizienz oder man setzt auf das Modell Konsistenz. Das bedeutet, dass man eben Rohstoffe im Kreislauf führt oder man setzt auf das Modell Suffizienz. Wir konsumieren weniger. Effizienz machen wir schon. Aber dadurch, dass wir nicht suffizient sind und wir unsere Wirtschaft immer weiter wächst, heißt das, dass wir immer die Effizienzgewinne überkompensieren, weil wir dann mehr produzieren und mehr konsumieren. Bedeutet, wenn man die zwei wegstreicht, was bleibt dann noch? Das eine in der Mitte. So, und das ist jetzt der im Moment global, zumindest von Europa, die große Wette für das Überleben unseres Wirtschaftssystems, dass wir das Thema planetare Grenzen oder Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen damit in den Griff bekommen können. Lass uns mal zu den Anforderungen noch gehen. Du hattest gesagt, ne, was sind die regulatorischen Maßnahmen oder auch die konkreten Produktgruppen, die da im Fokus stehen. Also wir haben auf der Branchen- und Produktgruppenebene ist es so, dass wenn man sich nach der Logik fragt, was wird da in den Fokus genommen, dann sind es immer die Produktgruppen, die einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben und ein großes Abfallaufkommen. Und das ist, an was denkt man zuerst? Natürlich Verpackungen, Kunststoffe, dann Elektronikgeräte, die ganzen Gadgets, die überall rumfliegen, Batterien, Textilien, Lebensmittel, Fahrzeuge und auch Bauprodukte. Das sind eigentlich so die Produktgruppen oder die sogenannten Produktwertschöpfungsketten, die in den Fokus genommen werden im Zirkularitätskontext. Und wenn wir jetzt ganz konkrete regulatorische Maßnahmen uns anschauen, dann ist unter diesem Kreislaufwirtschaftsaktionsplan werden eine ganze Reihe, ich glaube in Summe sind 35 regulatorische Maßnahmen durchgeführt worden, schon in der ersten Periode, also Regierungsperiode der Kommission. Und jetzt, wenn man nur mal 4 davon rausnimmt, da gibt es zum Beispiel dieses sogenannte ESPR, die Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Das ist die neue Ökodesign-Verordnung. Da ist das eine, was vielleicht die ein oder andere Person schon gehört hat. Es wird für nahezu jedes physische Produkt im EU-Markt, erstens fallen die jetzt bald alle unter diese Verordnung. Das war früher nicht der Fall. Das war deutlich enger formuliert, eigentlich fast nur auf energieverbrauchsrelevante Produkte. Also wirklich fast alle physischen Produkte. Und für die alle werden digitale Produktpässe eingeführt. Das bedeutet, dass man in der Zukunft, und wir sprechen bis 2030, also das wird durch delegierte Rechtsakte erlassen, aber das bedeutet, wir haben in der Zukunft für jedes Produkt so einen digitalen Produktpass als Begleiter. Und das ist natürlich schon mal ein Wort. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich ein Paradigmenwechsel, der auch sehr viele Geschäftschancen bietet. Weil ganz oft lohnt nachhaltig nicht oder lohnen zirkuläre Geschäftsmodelle nicht oder sie sind einfach schlichtweg nicht umsetzbar, weil die Daten fehlen. Man weiß ganz oft nach dem Verkauf nicht, was passiert mit den Produkten in der Nutzung, wie sind die behandelt worden, was ist der Status, wo enden die eigentlich am Ende ihres Lebens? Sind die in irgendeiner Garage, sind die irgendwo ins Ausland gegangen oder sonst was so? Und das wird sich damit signifikant ändern. Und dazu der zweite Hebel, den die eben hier ansetzen, ist, dass sie beim Produktdesign deutlich stärkere Vorgaben einfach machen Richtung Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Energieeffizienz und dergleichen. Also das ist wirklich ein großes Bündel, wenn man sich auf Produktebene eine Sache im CE, also im Circular Economy Kontext anguckt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal einen Blick auf die Eco-Design for Sustainable Products Regulation werfen. Da ist extrem viel Dynamik drin und da wird auch weiter dran gearbeitet. Da wird jetzt von Produkt zu Produkt werden die Anforderungen für die Produktpässe definiert. Ja. Dann haben wir die Green Claims Direktive, ist ein großes Thema. Da geht es auch im Kern darum, dass VerbraucherInnen vor irreführenden Umweltaussagen geschützt werden sollen, einfach weil es bessere Aussagen dazu gibt. Ich brauche da, glaube ich, das Thema spricht für sich, aber es geht darum, das Vertrauen in umweltfreundliche Produkte zu stärken. Und im Moment ist es relativ blöd für VerbraucherInnen. Man hat eigentlich das Gefühl, man kauft. Es gibt sehr, sehr viele Labels und es ist sehr unklar, wie viel steckt dahinter. Und davon profitieren die Unternehmen, die eher Greenwashing betreiben, und es verlieren eher die Unternehmen, die sich sehr bemühen, weil das da nicht honoriert wird. Und um den Markt dazu stärken, wird das deutlich verschärft, dass man das einfach auch wissenschaftlich besser hinterlegen muss und auch besser vergleichbar ist. Eine Sache, die ich noch aufführen wollte in dem Kontext zuletzt, ist das Thema Right to Repair. Finde ich total super und auch spannend. Mein Vater ist selber so jemand, der es liebt, alles zu reparieren. Ich habe das früher nie verstanden. Mittlerweile denke ich mir, okay, da war uns einfach immer ein paar Schritte voraus. Und ja, da sind so die Fokusprodukte jetzt ja erstmal Haushaltsgeräte, Elektronikgeräte, so ein paar Spezialgeräte wie Schweißgeräte und sowas, die da drunter fallen. Ja, und im Kern wird es einfach für Verbraucher, die dürfen in der Zukunft. Ja, die müssen A, leichter reparierbar sein, weil bestimmte Anforderungen gestellt werden, und ja, es müssen Reparaturanleitungen bereitgestellt werden, Ersatzteile und so weiter. Das ist jetzt so, dass man teilweise Produkte nach 4 Jahren bei E-Bikes kriegt man nach 3, 4 Jahren manchmal keine Ersatzteile mehr. Dann hat man ein Fahrrad, was ewig halten kann, und die sagen, ja, gibt's nicht mehr. Und das ist natürlich dann irgendwie für die Langlebigkeit von so Produkten schon ganz schön ärgerlich, ne? Ja, das mal so, davon könnte man tatsächlich noch deutlich mehr aufführen. Das sind ja alles sehr große Vorhaben, aber das mal so drei Spotlights.
Super, vielen Dank dafür. Wollen wir jetzt noch ein bisschen näher in die Bedeutung für die KMUs einsteigen?
Ja, was bedeutet das für KMU? Ich glaube, der große Unterschied, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die drei Podcasts vorher auch gehört haben, da haben wir ja über allgemeine Regulatorik betroffen, die erstmal so Unternehmen und vor allem Großunternehmen, Unternehmen in der Breite betrifft. Hier im Kreislaufwirtschaftskontext ist es ein bisschen anders. All die Themen, die ich gerade aufgeführt habe, beziehen sich eher auf Produktebene. Das heißt, da sind KMU dann auch ganz unmittelbar betroffen. Also nicht irgendwie indirekt über die Lieferketten, sondern einfach, wenn sie solche Waren in den Verkehr bringen oder entsprechende Verpackungen nutzen, dann sind sie von bestimmten Themen einfach auch betroffen. Nehmen wir jetzt mal die Eco-Design-Richtlinie. Da muss einfach in Zukunft sichergestellt werden, dass KMU bestimmte Mindestanforderungen, die da drin definiert sind, wenn ihre Produkte da drin definiert sind, das wird aber sukzessive für alle kommen, ja, dann müssen die einfach erfüllt werden. Es ist klar, dass sie die Daten, die für die digitalen Produktpässe bereitgestellt werden müssen, die müssen beschafft werden. Und ich weiß, ich habe das in der E-Bike-Branche gerade mitbekommen, da war erst unklar, ob die E-Bike-Batterien damit reinfallen, diese Household-Größeren oder nicht. Und am Ende sind sie reingefallen, und dann sind natürlich alle wie wild durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, verdammt, wir haben die ganzen Daten gar nicht, ne? Wo kriegen wir die her? Und ja, treten natürlich ihren Lieferanten auf die Füße und sagen, ich brauche sofort diese ganzen Daten von dir. Das heißt, ja, das sind Themen, die werden sie adressieren müssen, ne? Mit allen Organisatoren und technischen Herausforderungen, die damit einhergehen. Deshalb, also wenn man gerade ein Business aufmachen will, dann ist sicherlich dieses DPP-Thema ein relativ heißes. Green Claims als Beispiel: wenn KMU eine grüne Aussage treffen, kann ich nur sagen, man sollte dann seine Marketingperson sagen, schau dir bitte diese Green Claims Direktive genau an, wie grüne Aussagen hinterlegt werden sein müssen. Also was muss dokumentiert sein? Letztens wurden wir angefragt, ob wir ein Label mit jemandem entwerfen können. Hat eine Hausarztpraxis gesagt, wir würden hier gerne einfach ein Label für Hausarztpraxen entwerfen. Ja, nee, sicher nicht. Die Zeiten sind vorbei, ne? Also Heißt, das wird sich verändern und bei Right to Repair ähnlich. Ne? Wenn man solche Produkte in Umlauf bringt, was weiß ich, Elektronikhersteller, Möbelproduzenten, und das müssen ja nicht immer alles nur Riesenunternehmen sein, die Zulieferer von dem IKEA oder von den großen Elektronikmärkten, können ja auch mal kleinere KMUs sein für bestimmte Themen. Und klar, dann bedeutet das für die ganz konkret höhere Kosten für Lagerhaltung, Logistik. Die müssen die Themen dokumentieren und so weiter. Ne? Also da wird schon mehr Aufwand anfallen und das macht sicher Sinn, sich da reinzufuchsen. Bietet aber auch Chancen. Bietet aber auch Chancen. Das klingt jetzt alles so negativ. Es bietet natürlich Chancen, dass zum Beispiel neue Miet-, Leasing- oder Pfandsysteme interessant werden durch den digitalen Produktpass. Also ich kenne sehr, sehr viele Unternehmen, die gerade in diesem Bereich innovieren, weil eben das Datenthema oft die kritische Stelle waren, wo gesagt wird, ja gut, wir haben die Daten nicht, dann können wir auch solche Modelle nicht machen. Aber wenn ich jemand wäre, der ein physisches Produkt vertreibt, würde ich auf jeden Fall aktuell mal sehr gut überlegen, was bedeutet der digitale Produktpass für mich in der Zukunft? Welche Daten werde ich über die Nutzungsphase in der Zukunft relativ gut haben? Und welche Kommunikationsmöglichkeiten mit den Kunden habe ich dadurch? Und welche neuen Geschäftsmodelle ermöglichen sich dadurch? Und welche neuen Zielgruppen kann ich vielleicht auch deshalb ansprechen, die sowas interessant finden? Mietleasing bestimmt nicht alle. Das heißt ja nicht, dass man sagen muss, man verkauft deshalb keine Produkte mehr. Aber zu sagen, gibt es alternative Zielgruppen, die man vielleicht erschließen möchte? Macht sicherlich Sinn, da mal einen Blick drauf zu werfen oder da mal ein bisschen Marktforschung zu betreiben.
Ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage, Arne. Welche KMUs setzen bereits erfolgreiche Kreislaufwirtschaftsmodelle um?
Hier muss ich vorweg sagen, dass ich nicht ganz neutral bin. Neutral in dem Sinne, dass ich kein eigenes ökonomisches Interesse daran habe, aber ich bin Shift-Kunde. Shift ist ein kleiner deutscher Hersteller von Smartphones und oder von verschiedenen Elektronik-Gadgets. Die machen auch Notebooks und ein paar andere Sachen. Und ich kenne die auch ganz gut, die beiden geschäftsführenden Personen, und finde einfach, die was wahnsinnig Tolles auf die Beine gestellt haben, was auch einfach unterstützenswert ist. Die verdienen da nicht selber besonders viel dran, gehen sehr fair mit ihren Mitarbeitenden um und so weiter. Long story short, warum sind die für mich ein Frontrunner? Die bauen diese Produkte im Kern ungewöhnlich zirkulär. Das heißt, also die Standardbranche in der Elektronik ist ja ausgelegt auf viele Produkte möglichst schnell obsolescent werden zu lassen und dann neu zu kaufen. Am besten alle 2 Jahre das neueste Smartphone und das alte am liebsten nicht weiterverkaufen, sondern direkt in die Tonne. Ist jetzt etwas plakativ, aber also von der Stoßrichtung. Und sie machen es eben genau anders. Die sind maximal modular ausgelegt. Man kriegt selber schon die Sachen zum Do-it-yourself mitgeliefert. Okay. Das heißt, man kann jedes einzelne Bauteil, man kann sich einen neuen Prozessor reinbauen, man kann sich mehr Platz reinbauen, eine bessere Kamera. Wow. Man braucht also nicht jedes Mal ein neues Handy, sondern man kann sich einfach das upgraden, was einen stört. Die sind sehr reparaturfreundlich. Also wie gesagt, mit den Videos, ich bin auf jeden Fall handwerklich, gehört zur Fraktion unbegabt und habe da schon 2-3 Mal selber dran rumprobiert. Das funktioniert super. Und sonst haben die auch einen tollen Service hier. Haben Rücknahmekonzepte mit Pfand, refurbischen die Geräte. Ich habe ein altes Gerät abgegeben, dann kriegt man ein neues, das wird in Anzahlung genommen. Also lauter diese Sachen, wo man denkt, oh, wenn das in der Breite gemacht würde, das wäre doch einfach wunderbar. Das ist für mich ein Beispiel. Es gibt mehr, vielleicht einfach auch mal, zum Beispiel auf Circle Hubs gibt es eine ganze Reihe von schönen Beispielen, aber das ist welche, mit denen ich jetzt auch eng zu tun habe, finde ich total super.
Ja, vielen Dank. Das ist doch ein wirklich schöner Abschluss für unsere Podcast-Reihe und gerade auch jemanden aus Deutschland da mal zu nennen, die da einfach Vorreiter sind und Frontrunner. Das finde ich wirklich toll. Arne, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Reihe, das Winterspecial mit mir aufzunehmen, uns Einblicke in die Regulatorik zu geben und unseren Winter damit ein bisschen bunter gemacht hast. Vielen Dank.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Vera Ritter. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.